Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Zu der Sie Margarete Wohlan herzlich begrüßt.
Der Verkauf von Milch ist ein ständiges Geschäft. Wegen der großen Nachfrage für Milch läuft das Milchgeschäft ohne Unterbrechung.
Sagt eine Bäuerin aus Indien, die mit ein paar Milchkühen ihre Existenz und die ihrer Familie sichert. Und das sagt eine indische Tierschützerin, die die Milchindustrie ihres Landes scharf kritisiert.
Die gegenwärtige Milchproduktion, in der Kühe und Büffel zum Melken gehalten werden, ist die Ursache der Grausamkeit.
Zwei Stimmen, die die Situation der Kühe sehr unterschiedlich wahrnehmen. Und es gibt von ihnen noch viele, viele mehr. Denn Indien hat nicht nur die meisten Menschen weltweit, sondern auch die meisten Kühe. Das Land ist größter globaler Milchproduzent. Und obwohl die Kuh dort heilig ist, wird sie gleichzeitig brutal behandelt. Antje Stiebitz ist diesen Widersprüchlichkeiten des Landes nachgegangen. Sie beginnt aber mit einem Paar, das etwas in Indien sehr Ungewöhnliches aufgezogen hat.
Im Konferenzraum des Start-ups Dancing Cow in Noida, einer Satellitenstadt der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Ein Video zeigt, wie eine helle Flüssigkeit maschinell in Flaschen abgefüllt wird, immer 6 auf einmal, dann bewegt sich das Fließband ruckartig weiter.
Dancing Cow ist ein Startup, das 2021 ethisch motiviert einen Milchersatz auf pflanzlicher Basis auf den Markt gebracht hat. Wir wollten etwas gegen den Missbrauch des Milchviehs tun. Wir tun das beide aus moralischen Gründen.
Erklärt die 29-jährige Unternehmerin Aruhi Surya und meint mit beide ihren Geschäftspartner und Ehemann Anmol Göll, der neben ihr sitzt. Die Nachfrage nach dem Getränk aus Hafer, Hirse und Mungobohnen sei allerdings noch gering, sagt der ebenfalls 29-jährige Anmol Göll. 10.000 Liter der Pflanzenmilch lässt das Start-up alle 3 bis 4 Monate produzieren. Das Unternehmerpaar ist überzeugt, dass die pflanzliche Milch zukunftsweisend ist. Nicht nur, weil sie tierfreundlich, sondern vor allem, weil sie gesund ist, so Anmol Göll.
Viele Menschen in Indien haben eine Laktoseintoleranz, ohne davon zu wissen. Ihnen wird das jetzt im Alter von 20, 30 oder 40 Jahren diagnostiziert. Wir haben eine Reihe von Menschen getroffen, die uns erzählten, dass sie seit ihrer Kindheit laktoseintolerant sind.
Studien beweisen, erklärt Anmol Göll, dass 60-65% der indischen Bevölkerung davon betroffen seien. Auch andere Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollen durch Milch begünstigt werden. Und spätestens seit der Covid-19-Pandemie gibt es in Indien einen wachsenden Trend für Gesundheits- und Wellnessprodukte, wozu Aruhi Surya auch ihr Produkt zählt.
Wir haben nur wenige vegane Kunden. Die meisten sind Flexitarier, also flexible Vegetarier, die gesunde Produkte wollen. Unsere Kunden werden nicht zu Veganern. Sie entscheiden sich für Gesundheit und Wellness.
Aruhi Surya und Anmol Göll wissen, dass es sich bei der Pflanzenmilch um ein Nischen- und Luxusprodukt handelt. Rund 300 Rupien kostet ein Liter momentan, tierische Milch hingegen nur 90 Rupien. Die pflanzenbasierten Getränke konkurrieren mit einem Marktgiganten. 221 Millionen Tonnen Milch hat Indien im letzten Wirtschaftsjahr produziert und ist damit der größte Milchproduzent der Welt. In den letzten 8 Jahren ist der indische Milchsektor um 51% gewachsen. Ein kleiner Kreis von Aktivisten, bestehend aus Veganern und Tierschützern, kritisiert das.
Solange es Schlachthöfe gibt, wird es Schlachtfelder geben.
Mit diesem Zitat des russischen Schriftstellers Leo Tolstoi beginnt der Trailer zum investigativen indischen Dokumentarfilm Maa Dood, übersetzt Muttermilch, vor kurzem erschienen. Ein Film, der schockiert und aufdeckt die Verfehlungen des Milchsektors.
Die gegenwärtige Milchproduktion, in der Kühe und Büffel zum Melken gehalten werden, ist die Ursache der Grausamkeit.
Eine von vielen Aussagen aus der zweistündigen Doku. Andere sind: Muttertiere und Kälber werden nach der Geburt getrennt, männliche Kälber getötet und unproduktiv gewordene Milchkühe auf die Straße gesetzt oder ins Schlachthaus gebracht. Der mehrfach ausgezeichnete Film legt detailliert dar, wie sich Milchproduktion und Rindfleischexport bedingen. Denn Indien betreibt nicht nur den größten Milchmarkt der Welt, sondern zählt auch zu den weltweit größten Rindfleischexporteuren. Indes wird die Kuh, Mutter und Göttin zugleich, zutiefst religiös verehrt. Widersprüchlichkeiten eines Landes. Und als wäre das nicht genug, beweist der vegane Regisseur anhand von Zahlen, dass die rund 48 Millionen indischen Milchkühe das Weltklima bedrohen. Ein Laden der Marke Mother Dairy in Lajpat Nagar, einem Stadtteil im südöstlichen Delhi. Eine regierungseigene öffentliche Kette, die Milch verkauft und alles, was daraus gemacht ist. Paneer, eine Art Frischkäse, Joghurt, Lassi, Buttermilch, Eis und Süßigkeiten aus Milch. Der Ladenbesitzer Om Prakash Sharma verkauft gerade 3 Liter Milch, eingeschweißt in Plastiktüten. 150 bis 200 Kunden kaufen hier täglich 500 Liter Milch. Eine spontane Umfrage unter der Kundschaft von Om Prakash Sharma.
Ich fülle 5 Liter Milch ab und bereite Tee daraus. Sie reicht bis zum Abend, ungefähr für 4 Stunden.
Der Mann betreibt gleich um die Ecke einen kleinen Teeladen. Der typische indische Chai wird mit viel Milch und Zucker getrunken.
Ich trinke keine Milch mehr wegen Diabetes,
sagt der nächste Kunde. Seitdem er 45 ist, hat er seinen Milchkonsum reduziert und so die beginnende Diabetes in den Griff bekommen.
Seit meiner Kindheit trinke ich Milch. Ich habe Mandelmilch, pflanzliche Milch und andere Ersatzgetränke ausprobiert, aber sie schmecken einfach nicht. In meinem Kopf ist verankert, dass ich nur Milch trinken kann. Das ist der Grund dafür, dass ich jeden Tag Milch kaufe.
Sagt die 20-jährige Studentin Shreya, die sich gerade mit ihrer Freundin Ishita Milcheis gekauft hat.
Milch wird hier als Grundnahrungsmittel betrachtet. Sie ist Teil unserer täglichen Ernährung, 1 oder 2 Mal am Tag. Vor allem Kindern geben wir täglich viel Milch, damit sie ihren Kalziumbedarf decken können.
Dann fügt Ishita noch hinzu: Kühe und Milch gehören traditionell zur indischen Kultur. In jedem dörflichen Haushalt habe man seit jeher Milch für den Eigenbedarf produziert. Diese Kultur sei bis heute spürbar und gleichzeitig der Grund dafür, dass die Kuh als heilig verehrt wird.
Die vegane Bewegung ist eigentlich kaum sichtbar. Milch ist traditionell ein wichtiger Bestandteil der indischen Landwirtschaft. Jedenfalls für diejenigen, die sich das leisten können. Ob es sich um indische Ringer oder gewöhnliche Inder handelt, bevor sie ins Bett gehen, trinken sie ein Glas Milch.
Erklärt Devinder Sharma am Telefon. Der Wirtschaftswissenschaftler beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der indischen Landwirtschaft und kennt die Zahlen. Im letzten Wirtschaftsjahr standen jedem Inder 444 Milliliter Milch zur Verfügung. Noch vor 10 Jahren, 2011, 2012, waren es 289 Milliliter, weniger als der weltweite Durchschnitt. Der liegt bei 320 Milliliter. Die indische Milchwirtschaft trägt knapp 31% zur gesamten landwirtschaftlichen Produktion des Landes bei, fährt Devinder Sharma fort.
Was die Wertschöpfung betrifft, ist der Milchsektor innerhalb der indischen Landwirtschaft am wichtigsten. Die Erträge, die mit Milch erwirtschaftet werden, liegen höher als die der Getreidewirtschaft.
Die Landwirte, die neben dem Getreideanbau noch 2 oder 3 Kühe halten, fährt der Ökonom fort, würden Krisen besser überstehen. Man habe beobachtet, dass sie in schweren Zeiten von Selbstmordwellen verschont bleiben. Deshalb könne man den indischen Milchsektor auf keinen Fall mit der Milchproduktion in den USA, Europa, China oder Australien vergleichen, sagt Devinder Sharma.
Die Milchproduktion in Indien ist noch immer nicht spezialisiert. Die Bauern halten nur so viele Kühe, dass sie davon leben können. Eine kleine Anzahl von Tieren. 4, 5, 6.
Die Milchwirtschaft wird zu 70% von Frauen betrieben. Das sind 80 Millionen Frauen. Sie sichern das Überleben ihrer Familien und das wiegt schwerer, sagt der Ökonom Devinder Sharma, als die berechtigte Kritik einer Handvoll Veganer, die keine Milch mögen. Das in Kenia ansässige International Livestock Research Institute, kurz ILRI, erforscht unter anderem in Indien, wie kann bäuerlicher Viehbestand zur Armutsbekämpfung erhöht werden. Nahe der Stadt Hyderabad hat das Institut untersucht, wie kleine traditionelle Farmer dem Wettbewerb auf dem Milchmarkt standhalten können. Dafür hat ILRI Bäuerinnen einer Milchgenossenschaft für Frauen befragt.
Morgens um 4 gehe ich in den Milchstall, miste aus und tränke das Vieh. Danach schneide ich das Grünfutter klein und füttere die Tiere.
Devendra arbeitet inzwischen seit 17 Jahren als Milchbäuerin. Davor hat sie als Tagelöhnerin kaum etwas verdient. Doch das Geschäft mit der Milch ermöglicht ihr ein regelmäßiges Auskommen. Inzwischen plant sie sogar, ihre Milchproduktion zu vergrößern. Warum das Geschäft mit der Milch einträglicher ist als Gelegenheitsjobs, erklärt die Bäuerin Kalavati.
Der Verkauf von Milch ist ein ständiges Geschäft. Wegen der großen Nachfrage für Milch läuft das Milchgeschäft ohne Unterbrechung.
Für Frauen wie Devendra oder Kalavati und ihre Familien bedeuten Milchkühe ein sicheres Auskommen. Und jede einzelne Kuh stellt einen kleinen, aber relativ sicheren Zugewinn dar. Im Stadtviertel Miroli im Südwesten von Delhi, in einem Gaushala, einer Unterkunft für verlassene Kühe. Ein Platzregen prasselt auf das Stalldach, in dem rund 40 Kühe untergebracht sind. In jedem Eck, unter jedem Dach stehen Kühe, manchmal Kälber. Die Gesellschaft für das Wohl der Kühe wurde bereits im Jahr 1959 von Dorfältesten gegründet.
Diese unproduktiv gewordenen Kühe kommen aus insgesamt 34 Dörfern hierher. Für 501 Rupien nehmen wir die Kühe auf und sie bleiben bis zu ihrem Tod bei uns.
Sagt Prem Singh Tokas, der Leiter des Gaushala, ein pensionierter Polizeiunterinspektor.
Wir haben hier um die 2000 Tiere, darunter Kühe, Kälber und Ochsen.
Von etwa 500 Kühen hätten sie 42 Kühe wieder aufgepäppelt. Die würden jetzt wieder Kälber gebären und Milch geben. Täglich 200 Liter. Ein Liter davon bringe 65 Rupien, das mache 300.000 Rupien im Monat. Dieses Geld werde wieder in die Kuhherberge investiert. Im Gaushala arbeiten 26 Menschen. Zusätzlich gibt es ein 15-köpfiges Gremium, das wichtige Entscheidungen trifft. Einen Präsidenten und Vize. Alle arbeiten ehrenamtlich, sagt Prem Singh Tokas.
In unserer Kultur betrachten wir die Kuh als unsere Mutter. Und wir sollten uns um unsere Mutter kümmern. Jeder kann zu uns kommen und den Kühen dienen. Sie pflegen. Entlohnt wird dafür aber niemand.
Zwischen 1950 und 2021 ist die indische Milchproduktion um über 1000% angestiegen. Das lag vor allem an der 1970 eingeführten Weißen Revolution. Ziel dieses Regierungsprogramms war es, diejenigen, die Milch produzieren und diejenigen, die sie konsumieren, in Genossenschaften zu verbinden. Die Genossenschaften stellten sicher, dass die Milch beim Kunden ankam, sorgten für eine lückenlose Kühlkette, kümmerten sich darum, dass die produzierenden Bauern bezahlt wurden, dass die Kühe und Büffel medizinisch versorgt wurden und vieles mehr. Innerhalb von 30 Jahren verdoppelte die Weiße Revolution die tägliche Pro-Kopf-Milchration. Der Agrar- und Wirtschaftsexperte Devinder Sharma glaubt an die Entwicklung auf dem Mikrolevel. Die Zukunft der indischen Milchwirtschaft sieht er im Aufbau kleiner Milchbauern mit etwa 4 bis 10 Kühen.
Dieses Modell sollten wir in Indien ermutigen. Wir wollen gerne, dass die Milchbauern die Zahl ihrer Kühe ein wenig steigern. Damit würden sie etwas mehr Geld in den eigenen Händen halten.
Eine Haltung, die sich durchaus mit der Regierungspolitik deckt. Niemand hier kann die Lebensrealitäten der Milchbäuerinnen und Milchbauern ignorieren. Und deshalb wird die vegane Bewegung, davon ist der Agrarexperte Devinder Sharma überzeugt, ein Tropfen im Ozean in Indien bleiben. Das werden die nächsten 10, 20, 30 Jahre zeigen, meint dagegen das Gründerehepaar von Dancing Cow und lässt sich nicht entmutigen.
Und auch wenn die beiden diesen langen Atem haben, ist nicht sicher, ob sich ihr Wunsch erfüllt. Denn die Kuh und die Milch, das macht die Reportage deutlich, sind tief in der indischen Kultur verankert. Wir bleiben in Indien, wechseln aber das Thema. Die indische Schulbehörde hat den Lernstoff gekürzt. Und das vor allem in den Fächern Geschichte, Politik und Soziologie. Manche sehen dahinter ein klares politisches Kalkül der hindu-nationalistischen Regierung von Premierminister Narendra Modi. Was dahinter steckt und warum die Kritiker so besorgt sind, das erzählt jetzt unsere Korrespondentin Charlotte Horn.
Is there a revision of history in our textbooks or is this what the NCERT calls rationalization?
Die Nachricht läuft auch im indischen Fernsehen. Die nationale Schulbehörde hat den Lernstoff überarbeitet. Es handelt sich um die tiefgreifendste Veränderung in indischen Schulbüchern, seit die rechtsgerichtete hindu-nationalistische Regierung 2014 an die Macht kam. Der Lernstoff für die höheren Klassen wurde in 21 Lehrbüchern überarbeitet. Vor allem in den Fächern Geschichte, Soziologie und Politik. Zufall oder politischer Wille? Die hindu-nationalistische BJP-Partei in Indien hat die absolute Mehrheit im Parlament. Und die nutzen sie und Premierminister Narendra Modi nach Ansicht von Politikexperte Satish Misra für ihre ideologische Agenda, der sogenannten Hindutva, in vielen Liedern besungen. Dahinter steht ein politisches Konzept, das Indien streng nach dem Hinduismus ausrichten will. Und genau deswegen schreibe die BJP-Regierung die Geschichtsbücher um, meint Satish Misra.
They say that the history books are loaded against the Hindus.
Sie sagen, dass die Geschichtsbücher voller Aussagen gegen die Hindus sind. Deshalb wollen sie neu schreiben. Die Hindutva betrachtet Muslime, Christen und Kommunisten als die politischen Feinde. Sie will sie am liebsten loswerden.
Es gehe darum, die muslimische Geschichte Indiens zu eliminieren. Misra spricht von der Gehirnwäsche der Schulkinder. Und das werde zu einer großen Wissenslücke führen.
Es ist ein langer Prozess, aber seit sie an der Macht sind, wollen sie das erreichen, indem sie langsam die Namen von Städten, Bahnhöfen, historischen Denkmälern in den Lehrplänen, in den akademischen Büchern ändern. Offensichtlich ist es ihr Hauptziel, eine Hindutva-geführte Nation zu schaffen.
Bisher lassen indische Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse in ihrem Geschichtsbuch über Gandhi:
Er war besonders unbeliebt bei denjenigen, die wollten, dass sich Hindus rächen sollen, oder bei denjenigen, die wollten, dass Indien ein Land für die Hindus wird, so wie Pakistan ein Land für die Muslime war.
Die nationale indische Schulbehörde hat diese und andere Passagen gestrichen, vor allem solche, in denen von Gandhis Vision einer Einheit von Hindus und Muslimen die Rede ist. Im neuen, jetzt überarbeiteten Geschichtsbuch steht nicht mehr wie bisher, dass der Mörder von Mahatma Gandhi ein extremistischer Hindu war. Jetzt lesen die Schüler lediglich von einem jungen Mann, der den Unabhängigkeitskämpfer erschossen hat.
The political agenda seems quite obvious.
Für diese Lehrerin aus Neu-Delhi ist die politische Agenda hinter der Entscheidung für die neuen Schulbücher sehr offensichtlich. Die 60-Jährige unterrichtet seit fast 40 Jahren Geschichte, auch für die Oberstufe.
Die Kinder werden nicht lernen, dass die Schlüsselideologie, die Gandhi tötete, seine feste Überzeugung war, dass Indien zerstört werden würde, wenn es ein Land nur für Hindus wäre.
Would destroy India.
Geschichtsstudent Raj engagiert sich in der politisch eher linken Studentenbewegung.
Damals war es die Kongresspartei und jetzt ist es die BJP. Alle Regierungen ändern den Text der Geschichtsbücher entsprechend ihrer Ideologie, egal ob es die Kongresspartei oder die BJP ist.
Aus den Schulbüchern in Soziologie wurden nicht nur Verweise auf Proteste und soziale Bewegungen gestrichen. Auch Erläuterungen zum Kastensystem und den sogenannten Unberührbaren wurden stark gekürzt. Die nationale indische Schulbehörde weist die Vorwürfe weit von sich. Der Leiter Dinesh Prasad Saklani begründete den Rationalisierungsprozess im indischen Fernsehen. Die neuen Schulbücher dienten in keiner Weise der Ausrichtung einer bestimmten politischen Ideologie. Außerdem gehe es gar nicht um die Kürzung des Lehrplans, sondern nur um die Kürzung der Schulbücher im Sinne der Schüler.
And as it has been
Im letzten Jahr haben unsere Schüler aufgrund der Pandemie einen großen Lernverlust und ein psychisches Trauma erlitten. Um diesen gestressten Schülern in dieser traumatischen Situation zu helfen, wir sind ja für die Gesellschaft und das ganze Land verantwortlich, fanden wir es nur fair, dass der Inhalt, die Belastung der Lehrbücher reduziert werden muss.
Insgesamt wurde Lernstoff in 21 Büchern gekürzt oder gestrichen für die Jahrgangsstufen Klasse 6 bis 12. Also auch in Fächern wie Mathematik, Erdkunde oder Englisch. In den sozialen Medien reagierten Nutzerinnen und Nutzer mit satirischen Reaktionen auf die überarbeiteten Schulbücher, wie in diesem Post.
Wer hat das Taj Mahal erbaut? Aliens.
Manche fühlen sich durch die jetzt geänderten Schulbücher an George Orwells Roman 1984 erinnert. In der Erzählung werden Menschen Schritt für Schritt überwacht und ihrer Rechte beschnitten. Wie dieses Zitat zeigt, das jetzt oft geteilt wurde.
Jede Aufzeichnung wurde zerstört oder gefälscht. Jedes Buch neu geschrieben, jedes Bild neu gemalt. Jede Statue und jedes Straßengebäude wurden umbenannt. Die Geschichte hat aufgehört. Nichts existiert außer einer endlosen Gegenwart, in der die Partei immer Recht hat.
Das ist schon auffallend, wo die indische Schulbehörde kürzt, um die Schüler und Schülerinnen zu entlasten. Das war die Weltzeit heute. Im nächsten Podcast geht es um Rumänien. Das bemüht sich seit seinem EU-Beitritt 2007 in den Schengen-Raum aufgenommen zu werden. Immer wieder wird es daran gehindert. Zuletzt plötzlich und unerwartet von Österreich. Mehr dazu in der nächsten Weltzeit. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.